In Jesu Namen. Wir hören diesen Sonntag auf einen Predigttext, der auch zum Sonntag gehört, aber nicht zur regulären Perikopenreihe. Einer, der seltener gepredigt wird, bewusst ausgewählt, und zwar der Schluss des Markus-Evangeliums, Markus 16, Abvers 9. Als aber Jesus auferstanden war, früh am ersten Tag der Woche, erschien er zuerst Maria Magdalena, von der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Und sie ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren, die da Leid trugen und weinten. Und als diese hörten, dass er lebe und ihr erschienen sei, glaubten sie nicht. Danach offenbarte er sich in anderer Gestalt 2 von ihnen unterwegs, als sie auf das Feld gingen. Und die gingen auch hin und verkündeten es den anderen, aber auch denen glaubten sie nicht. Zuletzt, als die 11 zu Tisch saßen, offenbarte er sich ihnen und schalt ihren Unglauben und ihres Herzens Härte, dass sie nicht geglaubt hatten denen, die ihn gesehen hatten als Auferstandenen. Und er sprach zu ihnen: Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Die Zeichen aber, die folgen werden denen, die da glauben, sind diese: In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen, so wird es gut mit ihnen. Nachdem der Herr Jesus mit ihnen geredet hatte, wurde er aufgehoben gen Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber zogen aus und predigten an allen Orten. Und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die mitfolgenden Zeichen. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern, die Schriftstellerin Eva Zeller hat ein Gedicht geschrieben mit dem Titel Vor der Tür. Ich lese Ihnen ein Stück davon vor. Wenn Sie jetzt wundern, das reimt sich gar nicht, es ist ein modernes Gedicht. Ich lebe, Großbuchstaben. Ich lebe, stand auf einer Tür, die aus den Angeln geflogen war. Sie lehnte halb verkohlt am glühenden Docht unserer Stadt. Du kannst es nicht mehr geschrieben haben. Steh nachts vor der Tür, schlage im Traum auf sie ein, als schlage ich eine Trommel und erwache mit rußigen Fäusten. Das Gedicht beschreibt eine typische Szene am Ende des großen Krieges, den wir hier erlebt haben. Botschafter, der Bewohner eines zerbombten Hauses, hinterlässt eine Nachricht. Er möchte Bekannten, Verwandten, Kriegsheimkehrern mitteilen, dass er noch am Leben ist, nimmt eine Kreide und schreibt auf so eine Tür, die aus den Angeln geflogen ist. Das Traurige an dieser Tür, von der hier die Rede ist: Die Betrachterin weiß, dass der Mensch, nach dem sie sich sehnt, nicht mehr am Leben ist. Du kannst es nicht geschrieben haben, du Mutter, du Großvater, du Kriegsheimkehrer, denn ich habe verlässliche Nachricht, dass du nicht mehr unter den Lebenden bist. Und deshalb stehe ich nachts vor der Tür im Traum und schlage auf sie ein wie auf eine Trommel. Verzweifelte Faustschläge auf die Kreideschrift Ich lebe, Großbuchstaben. Ich lebe. Ach, wenn es doch wahr wäre für diesen geliebten Menschen, der nicht mehr da ist. Ach, wenn es doch wahr wäre, sagen sich die verzweifelten Jünger, wenn der noch unter uns wäre, der gesagt hat: Ich lebe und ihr sollt auch leben. Aber es ist außen vorbei. Wir kennen sein Grab. Und in dem Moment tritt er zur Tür herein. Die Tür fliegt nicht aus den Angeln. Er ignoriert sich einfach. Er steht da und funkelt die Trauergesellschaft an. Und diese Augen schauen sich heute Morgen in diesem Gottesdienst um. nach denen mit beschwerten Herzen, voller Traurigkeit, voller Gleichgültigkeit. Ostern ist vorbei, alle Schokoladeneier gegessen, dabei halb den Magen verdorben. Der Alltag mit seinen Verstimmungen hat uns wieder. Der Auferstandene schaut uns an und er schreibt uns mit Großbuchstaben auf das Herz und auf die Haustür und auf die Bürotür und auf die Küchentür: Ich lebe. Großbuchstaben: Ich lebe und ihr sollt auch leben. Letzten Endes kann uns nichts und niemand in der Welt von Ostern überzeugen, nur er selbst. Er kann es. Er kann unsere Alltagsmissstimmung vertreiben und unser Herz im Sturm nehmen. Er möchte uns Ostergewissheit schenken. Und er sagt zu uns heute Morgen: Erstens, ich lebe. Als diese Frau Maria von Magdala, sie gehört auch zu denen, die sichere Nachricht haben, dass er nicht mehr unter den Lebenden weilt. Und deshalb eilt sie ja Ostersonntag im frühen Morgen nach dem Sabbattag hinaus ins Grab mit den zwei anderen Frauen. Das Grab ist verschlossen, ist von dieser Felsentür. Und eine Schrecksekunde, die Tür ist aus den Angeln geflogen. Ja, so ähnlich. Also der Grabesfelsenstein ist zur Seite gerollt. Ja, du liebe Zeit, steht sie vielleicht am falschen Grab, waren Grabräuber am Berg, verzweifelt, ratlos, weint sie. Und da steht plötzlich hinter ihr ein Mann, der Gärtner vielleicht. Er sagt zu ihr nur: Maria. Und das genügt, um ihr Herz zu berühren. Und sie weiß, er ist es. Der Begrabene steht da. Der Kreuzesmann lächelt sie an. Mit den Nägelmalen an Händen und Füßen. Und er schickt die Maria zu den anderen, die noch unter Schock stehen, die noch innerlich am Abstürzen sind, die ja keine Ahnung haben von Ostern, die keine Ahnung davon haben, dass der Gekreuzigte leichtfüßig an der Grabstätte nicht weit vom Golgatha-Felsen vorübergeht. Geh zu ihnen. Gib ihnen Bescheid. Maria kommt zu den Ahnungslosen. Gib Bescheid. Und sie schauen sie an: Maria, bist du verrückt geworden? Einer deiner sieben Geister ist in dich zurückgekehrt. Nimm mal eine Beruhigungstablette. Maria könnte sich die Haare raufen. Sie steht ja da wie eine Geistesgestörte. Gegen diese Betonwand des vernünftigen Zweifels kommt sie nicht an. Auch die beiden anderen kommen nicht dagegen an, die zur Tür hereinstürzen. Hört, Freunde, wir waren unterwegs dort nach Emmaus und da war dieser fremde Wanderer. Wir haben ihm unseren ganzen Frust erzählt. Und er hat unsere Herzen zum Glühen gebracht. Aber erst beim Abendessen, als er das Dankgebet gesprochen hat, da haben wir es begriffen, mit wem wir es überhaupt zu tun haben. Freunde, er lebt. Völlige Stille stachen sie an. Ihr Lieben, es geht jetzt los hier. Die spinnen auch schon. Seid ihr verrückt geworden? Keine Chance gegen diese Betonwand des Unglaubens. Diese Betonwand wird erst zersprengt, als er selber zur Tür hereintritt. Er durchschreitet die verschlossene Tür und er funkelt diese Trauergesellschaft an: Shalom, ihr Lieben. Der Herr spricht nicht einfach nur harmonisch, freundlich mit seinen Leuten. Nein, er teilt Tadel aus. Eine ganze Ladung heftiger Kritik an ihren harten Herzen und an ihren ungläubigen Köpfen bekommen sie ab. Ich lebe. Großbuchstaben. Dass das nach dem Kreuz passieren wird, habe ich euch so vorausgesagt. Und so viele Zeugen haben es euch mitgeteilt. Kapiert's doch endlich. Und da bricht ihr Unglaube zusammen. Und da öffnen sich die Herzen und da brechen sie in Tränen aus. Wir brauchen nicht mehr nachts im Traum vor der Grabestür zu stehen und auf diesen Felsen mit Fäusten einzutrommeln. Nein, dieser Felsenstein am Grab ist überschrieben und beseitigt und erledigt durch die strahlende Nachricht, dass er wirklich lebt. Nein, sagen Atheisten wie Heinz-Werner Kubica, ist ein Pfarrersohn, er hat ein Buch geschrieben, der Jesuswahn. Zitat, die Ostergeschichten sind unglaubwürdig, denn sie widersprechen dem gesunden Menschenverstand. Lieber Herr Kubica, genau das berichten die Evangelien, dass das Osterereignis dem gesunden Menschenverstand dieser Augenzeugen widersprach. Sie waren so normal, so nüchtern, so kritisch, dass sie es nicht glauben wollten, bis sie überwältigt wurden von der Realität, die sie mit ihren Augen sahen, die sie mit ihren Ohren hörten und die sie mit ihren Fingern betasteten. Der Mann mit den Nägelmalen vom Kreuz, Jesus, er selbst, niemand anderes. Ja, so wendet jetzt vielleicht eine zweifelnde Stimme in uns ein. Für mich steht er nicht da. Ich kann ihn nicht mit meinen Augen sehen, mit meinen Ohren hören, mit meinen Fingern betasten. Das ist ja mein Problem. Ich verstehe das. Das stimmt. Mir geht's genauso. Aber da ist dieses sorgfältigst überlieferte Buch, das überfließt von den Berichten glaubwürdiger Augenzeugen. Er ist gesehen worden von Kephas, von Simon, dem ersten Jünger sozusagen, danach von den Zwölfen, danach von mehr als 500 Brüdern. Auf einmal ein ganzer Betelsaal voll. Er ist gesehen worden. Und er gibt sich zu erkennen bis heute. Wo? Da draußen im Garten, wo das Schneeglöckchen bei 0 Grad aus dem dunklen Boden ins Licht dringt. Und die Krokusse auch. Ein Schöpfungswunder. Und dort in dem Beratungsgespräch, als die junge Frau das Kind, das schon zur Abtreibung bestimmt ist, in letzter Minute behält und es zur Welt bringt. Ein Bewahrungswunder. Und da in der Verwandtschaft, die Mutter der 3 Kinder, Krebsdiagnose, die steht die Chemotherapie doch durch und alles entwickelt sich überraschend gut. Hätte niemand gedacht, ein Lebenswunder. Und dort in jenem islamischen Land, wo eine Muslimin jetzt schon zum 3. Mal im Traum Jesus begegnet. Er tritt ihr entgegen und fordert sie auf, ihr zu vertrauen. Begegnungen, von denen wir in diesen Tagen öfters hören, aus der ganzen islamischen Welt. Jesus selbst oder sein Engel begegnet Muslimen, fordert sie auf, ihm zu vertrauen. Ein himmlisches Missionswunder erkennen wir, seine Lebenszeichen, erkennen wir die Handschrift, kennen wir die donnernde Botschaft von dem, der das Geheimnis ist unserer ganzen Lebenswelt von A bis Z. Ich lebe, Großbuchstaben, der Schöpfer, der Bewahrer, der Heiland, ich, Jesus, Gottes Sohn. Und dieser Gottessohn geht auf die Eiskruste unseres vernünftigen Zweifels los, wie in jenem Witz das Häschen auf den Schneemann. Schneemann, gib mir die Mohrrübe in deinem Gesicht oder ich föhne dich. Der Föhnwind des Geistes Gottes und der Liebe von Jesus bringt unseren Unglauben zum Schmelzen. Ostergewissheit möchte uns der lebendige Herr schenken. Und er sagt zu uns heute Morgen, und nehmen Sie das mit, ich lebe. Und er sagt zweitens, ich rette. Er steht da unter seinen Geliebten, der lebendige Herr. Und er erklärt ihnen das nochmal mit seinem Durchmarsch durch den Tod. Wisst ihr noch, ich habe euch angekündigt, das Zeichen des Jona. Ihr werdet das Zeichen des Jona erleben. Jona, es war jener Prophet, der Gott davonlaufen wollte und dann im Sturm, im Wasser, im großen Fisch unterging. 3 Tage, 3 Nächte. Und dann plötzlich als lebendiges Strandgut wieder auftauchte, als ihn der Fisch ausspuckte. Seht ihr, Ich bin in den Tod hineingetaucht und ins Leben zurückgesprungen. Das Zeichen Jona. Und da sitzt der lebendige Herr bei seinen Geliebten. Er isst gebratenen Fisch und er lacht mit ihnen. Er umarmt sie und er knallt mit der Stadtpistole. Geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium aller Kreatur. Das heißt, macht euch auf die Socken. Geht hinaus in diese Welt, die keine Ahnung hat von Ostern. Und teilt es allen Menschengeschöpfen mit, dass dem Gottessohn der Durchbruch gelungen ist bei der fast unmöglichen Rettungsaktion. Rettungsaktion? Wieso denn das? Werden die Hörer der guten Nachricht fragen. Wer muss denn gerettet werden? Vor einem Monat wurde aus China Folgendes gemeldet. Bei einer großen Baustelle bricht Feuer aus. Die Bauarbeiter eilen nach allen Seiten davon, bringen sich in Sicherheit. Einer kommt nicht so rasch davon. Der Kranführer, der oben sitzt, und unten am Kranunterbau schlagen bereits die Flammen hoch. Was macht er? Der Mann steigt aus seinem Führerhaus oben aus und klettert den Kranarm entlang. 20 Meter Höhe, mich dorthin, wo es noch nicht brennt. Dann sitzt er da oben. Und nun, die Qualmwolken werden größer, das Feuer schlägt immer höher. Auf der großen Baustelle gibt es einen zweiten Kran. Und der Kranführer-Kollege erkennt blitzschnell, in welcher Notlage der Kamerad ist, in Lebensgefahr da oben auf seinem Kranarm. Und er schwenkt seinen Kranarm genau dorthin, wo der Kollege ist. Und er hat so eine kleine Betonplatte an Eisenseilen am Haken, groß genug für einen Mann. Und dieser kühne Kletterer steigt um auf die Betonplattform und wird rasch zu Boden gebracht und ist damit in Sicherheit. Um so etwas Ähnliches handelt es sich bei diesem Satz, mit dem Jesus hier die gute Nachricht definiert. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wörtlich, der wird gerettet werden. Ich bin der rettende Mann, gibt Jesus zu verstehen. Ich bin der, der genau hinschaut und blitzschnell deine Notlage erkennt. Siehst du überhaupt, dass ein Feuer ausgebrochen ist? Nämlich das Feuer des gerechten Gerichtes Gottes. Und weißt du, dass du es verursacht hast, ja, du Mensch, mit deiner Gleichgültigkeit gegenüber Gott und deinen kleinen Lügen und deinen großen Streitgeschichten? Ja, hör her, ich habe mich in diesen Großbrand hineingewagt und habe mit dem Leben dafür bezahlt. Ich bin der Kranarm, der sich dir entgegenschwenkt. Ich bin die Plattform, die dich in Sicherheit bringt. Also, lass los, steig auf, halte dich an mir fest. Wir können über diese Jesus-Worte den Kopf schütteln. Sie sind uns vielleicht zu einfach. Wer es glaubt, wird selig. Wir können diese Worte als religiöse Fantasie zur Seite schieben. Und aufwachen im Gericht Gottes. Wer nicht glaubt, der wird verdammt werden. Der wird von Gott wegen seiner Schuld verurteilt werden. Der wird für immer von Gott getrennt werden. Das sagt Jesus. Wir können aber auch in Staunen geraten, uns freuen über diese wunderbaren Worte des Erlösers und können hineingehieft werden in ein neues Leben. Und dabei hilft uns der Kranhaken, das ist die Taufe. Der Kranhaken ist die Taufe, die uns an ihm festmacht und die es in uns festmacht, dass wir wirklich Gerettete sind. 6 Mitgefangene des Pastors Wei Wuhan. Herr Wuhan war im Gefängnis. Und 6 Mitgefangene baten um die Taufe. Das waren alles Mörder, Kriminelle, Verbrecher, absolut gottferne Leute. Und das hatte sie erschüttert, dass dieser Pastor in der Zelle ruhig schlief, obwohl sie ihn jeden Tag holten und drangsalierten. Warum? Weil er 2 Millionen Bibeln gedruckt und verbreitet hatte in China. Und das war ihm zu Herzen gegangen, als er ihn erklärte, wozu Jesus Christus gestorben und auferstanden ist. Wegen ihnen. Wegen ihren Taten. Eine Reisschüssel mit Wasser musste genügen. Ostergewissheit packte die 6 Täuflinge. Er lebt und er rettet. Er rettet auch uns. Und liebe Gemeinde, wenn er Gestalten mit solch einer Schuldgeschichte retten kann, dann auch mich, dann auch sie, dann auch dich, dann auch jeden, dem Gott abhanden gekommen ist. Ostergewissheit singt uns Jesus ins Herz. Ich rette. Wer es glaubt, wird selig. So einfach. Und Jesus sagt ein drittes. Ich begleite. Die Jünger schauen glücklich auf den Auferstandenen. Sie können es kaum fassen. Und sie schielen etwas ängstlich Richtung Tür. Auweia. Dort will er uns hinausschicken, hinein in diese Welt, die keine Ahnung hat von Ostern. Hin zu Menschengeschöpfen, die viel zu beschäftigt sind und viel zu enttäuscht und viel zu besorgt, um sich mit irgendwelchem Glaubenskram abzugeben. Jesus schickt seine Jünger dort hinaus. Er schickt uns dort hinaus. Aber Jesus sendet seine Leute nicht alleine auf den Weg, sondern er selbst begleitet sie an seinen Zeichen, an seinen Wunderzeichen, sollen sie seine Begleitung erkennen. Austreibung böser Geister, Predigt in Fremdsprachen, die sie gar nicht können, Bewahrungswunder, selbst wenn die Giftschlange beißt, Heilung von Kranken. Beeindruckend. Diese Wunder der Apostelzeit. Bis heute für Menschen aus gottfernen Kulturen eine ganz wichtige Hilfe zum Glauben an den Auferstandenen. Für Missionare in Südamerika, in Afrika, in Asien nichts so Ungewöhnliches. Sie berichten uns von den Machttaten des Herrn, die triumphieren über böse Geister, über Krankheiten, über Feindseligkeiten. Es ist derselbe Herr. Es ist derselbe, der uns nachher, nach dem Gottesdienst, hier zur Tür hinaus begleitet. An seinen Zeichen sollen wir ihn in unserem Alltag erkennen. Sie sind nicht ganz leicht zu erkennen, aber es gibt sie. In meiner Schulklasse, Klasse 7, haben wir kürzlich die Notrufnummer Gottes gelernt. 5015, Psalm 50, Vers 15. Gott spricht, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Wir sammeln Gebetsanliegen und kommt ein Schüler drauf. Ach, letzte Woche war ich doch krank, jetzt bin ich wieder gesund. Das könnte doch auch mit meinem Gebet zu Jesus hier in der Schule zusammenhängen. Ein Lebenszeichen von Jesus. Ein junger Mann ist schwer krank, Autoimmunkrankheit, sodass er Menschenansammlungen vermeiden muss, in der Corona-Zeit, aber jetzt eigentlich immer noch. Und er lebt eigentlich völlig einsam in seiner Wohnung, hat Kontakt zur Gemeinde durch Livestream, eben durch Bildschirm. Und er hat die Kraft, durch das Gebet zum Auferstandenen mit dieser schwierigen Situation zurechtzukommen. Kürzlich konnte ich ihn aber tatsächlich auch im Gottesdienst mal wieder begrüßen, aber meistens ist er allein in seinem Zimmer und ich wundere mich und ich sehe ein Lebenszeichen des Auferstandenen. Und in dieser Gemeinde Ostfildern ruht ein Christ in hohem Alter. Er hat sich im Laufe seines Lebens so in das Vertrauen zu Jesus hineingebetet, dass er seiner Frau zum Abschied sagt, die letzte Nacht, und er merkt, jetzt endet mein Leben. Und er wacht auf, spricht seine Frau an und sagt, du, ich gehe jetzt nach Hause. Gibt es einen schöneren Satz, den wir zum Abschied sagen können, dem Menschen, der uns dann begleitet? Du, ich gehe jetzt nach Hause. Ich lebe, Großbuchstaben. Das schimmert mir aus diesen Lebenszeichen unseres Herrn Jesus Christus entgegen. Balsam für mein trauriges Herz. Gottes Kraft für mich, den Kraftlosen. Ostergewissheit möchte uns der Herr Jesus Christus heute Morgen schenken. Steht vor uns, schaut uns an und sagt uns, nimm das mit. Ich lebe, ich rette, ich begleite auch dich. Amen. Wir schlagen unser Gesang.